Es gibt mal wieder Neuigkeiten aus der .NET-Welt. Doch dieses Mal stellt Microsoft kein Produkt ein, sondern hat eine neue Plattform für die Entwicklung von Cloud-Native-Applikationen vorgestellt, .NET Aspire. In dieser Folge sprechen wir darüber, was es damit auf sich hat und wer sich das genauer anschauen sollte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom To-Do-Cast, dem Developer-Podcast mit Malte Lantin und mit mir Robin Manuel Thiel.
Hallo Robin Manuel und hallo zusammen. Wie war deine Woche?
Ehrlich gesagt, gut und kurz. Ich hatte Geburtstagswoche. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und ganz traditionell bei mir ist das so, dass ich mir immer an meinem Geburtstag einen Tag Urlaub nehme, an dem Tag vor meinem Geburtstag einen Tag Urlaub nehme und an dem Tag nach meinem Geburtstag. Das heißt, ich habe immer ganz traditionell so ein bisschen Zeit, nicht, also ganz explizit nicht zu arbeiten, mich um meinen eigenen Kram, meine Projekte zu kümmern, ein bisschen zu entspannen, was mit Freunden zu machen, Sport zu machen, was auch immer ich halt gerade irgendwie sonst das ganze Jahr über manchmal nicht schaffe. Also ich hoffe, ich schaffe es mehr als dieses einmal im Jahr Sport zu machen. Aber ich habe zum Beispiel irgendwie letzte Woche ganz viel an meiner Hausautomatisierung rumgefummelt. Das hat mir schon lange in den Fingern gejuckt. Ist aber irgendwie nie so richtig dazu gekommen. Und jetzt gehen endlich meine Heizthermostate automatisch aus, sobald man ein Fenster öffnet in dem Raum. Das ist gerade bei den Temperaturen gar nicht schlecht, denn hier in München liegt unter einer dicken Schneedecke.
Das wärmt doch auch, ist doch gut.
Trotzdem möchte ich aber irgendwie nicht aus dem Fenster rausheizen. Und meine Heizung hier bollert ganz schön auf, sobald ein Fenster auf ist, deswegen. Stell dir vor, ich müsste immer wie so eine Neandertaler aufstehen und die ausmachen. Das geht natürlich nicht. Und deswegen habe ich das jetzt automatisiert. Bin also bestens gewappnet für den Winter. Wie war es denn bei dir?
Bei mir war es relativ ereignislos, aber ich möchte nicht über mich sprechen, sondern ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar habe ich gesehen, eines deiner Projekte, wir sprechen ja immer wieder mal wieder über Side-Projekte, eines deiner Projekte ist gelauncht letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche. Finde ich extrem spannend. Ich habe mir das mal angeschaut. Willst du mal zwei Sätze dazu sagen?
Ja, kann ich gerne machen. Ich wollte im neuen Jahr vielleicht auch mal ein bisschen genauer und tiefer darüber sprechen, was wir da gebaut haben. Aber im Prinzip haben wir Space Blocks gelauncht. Das ist eine SaaS-Plattform für Developer für Permission Management. Das heißt, wer eine App baut, meistens wahrscheinlich irgendwie eine SaaS-App und die Anforderung hat, da Berechtigungen und Rollen zu managen. Also wer darf auf was zugreifen? Oft können sich Rollen oder Rechte ja auch vererben, wenn man irgendwie sagt, ich habe Dateien in einem Ordner und die liegen wieder in einem anderen Ordner und ich habe jetzt jemandem auf den Überordner Zugriff gegeben, soll der automatisch auch auf alle Dateien unten drunter und so. Diesen ganzen Kram, da haben wir mit ein paar Kumpels eine Plattform für gebaut, weil wir das auch mal für ein privates Projekt brauchten, wo man das quasi an uns unter ein paar einfache API-Calls auslagern kann. Also danke, dass du darauf angesprochen hast und ich ein bisschen Promo machen kann über das ganze Problem, dieses ganze Berechtigungsproblem, was wir da versuchen zu lösen. Können wir aber gerne nochmal in einer eigenen Folge drüber sprechen. Aber wer sich das schon mal angucken will, kann natürlich gerne mal bei spaceblocks.cloud vorbeischauen.
Cool, lass uns das im neuen Jahr auf jeden Fall mal machen. Machen wir eine Folge über das Thema Permission Management und schauen dann auch auf eure Lösung. Aber zu dieser Folge und erstmal der übliche Teil. Vielen Dank an euch alle, insbesondere an die, die uns einen Kaffee ausgegeben haben. Wer sind's diese Woche?
Dann haben wir von Martin haben wir 3 Kaffee bekommen, von Stefan haben wir 4 Kaffee bekommen, von Olaf haben wir 2 Kaffee bekommen. Also jede Menge heißer Kaffee. Ich hoffe, es ist für euch auch okay, wenn wir das in Glühwein umwandeln. Ich war nämlich schon auf dem Weihnachtsmarkt und ich glaube, bei den Temperaturen kann man sich da auch an einem heißen Glühwein wärmen.
Das passt, ist so ähnlich. Hauptsache warmes Getränk, ne? Ansonsten, nach der letzten Folge hatten wir auch wieder Feedback bekommen. Ihr schreibt uns ja dankenswerterweise auch immer auf Spotify Feedback zu den Folgen. Da kam eine Folge passend zur GitHub Universe zum Thema, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um von Azure DevOps auf GitHub umzusteigen? Ich glaube, das ist aber ein längeres Thema. Ich glaube, da sprechen wir am besten im neuen Jahr mal in einer separaten Folge zu.
Genau, könnt ihr uns euch auch mal wissen lassen, ob euch das interessiert, so diese verschiedenen Projektmanagement, CI/CD, Code-Kollaborationstools mal miteinander zu vergleichen. Ich habe generell ist die kurze Antwort auf diese Frage für mich so ein bisschen, also ich habe eher alle meine Projekte auf GitHub, für mich macht das in den meisten Fällen, ergibt das Sinn, weil ich es ein bisschen schlanker und leichtgewichtiger finde, aber auch Azure DevOps hat große Vorteile, vor allem wenn es um die Planung von Projekten geht, da finde ich, sind die noch ein bisschen stärker bei diesem Azure Boards, also dass ich meine Work-Items und Scrum-Items ein bisschen besser verwalten kann. Da finde ich, Und du hattest ja auch irgendwie gesagt, dass es, dass man, glaube ich, bei Azure DevOps sich aussuchen kann, wo die Daten gespeichert werden. Das kann natürlich auch immer ein Grund sein.
Genau, lass uns da nochmal im Detail reinschauen, weil ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Leute stellen, weil ja beides quasi aus dem gleichen Haus kommt, aus dem Hause Microsoft. Und von daher ist es ja durchaus eine sehr relevante Frage.
Dann gibt es noch ein letztes Thema, bevor wir hier in .NET Aspire einsteigen. Und zwar, wer nicht genug von unseren beiden Nasengesichtern oder Stimmen bekommt, und wer sagt, hey, der To-Do-Cast, der erscheint ja alle 2 Wochen, was mache ich denn in der jeweils anderen Woche? Für den haben wir zumindest nächste Woche eine Antwort. Und zwar sind wir gemeinsam in einem Livestream von The Native Web. Da haben wir, die haben wir auch schon ein, zwei Mal referenziert hier im Podcast. Das ist vor allem so die Firma um Golo Roden rum, der auch auf YouTube sehr viele Videos für Developer macht. Und die machen immer regelmäßig einen Livestream und da findet der nächste Woche Montag, also am 11. Dezember statt, irgendwann abends, ich glaube 18, 19 Uhr. Wenn wir da einen Link zu finden, den wir teilen können, packen wir den auch schon mal in die Beschreibung vom Podcast. Und da werden wir so ein bisschen drüber reden, wie das Jahr für uns war, das ein bisschen zusammenfassen, einen Ausblick aufs kommende Jahr geben. Und ich glaube, das ist eine total coole Runde, eine total tolle Kombination. Und da, wer da Lust drauf hat und wer da Spaß drauf hat, da vorbeizuschauen, freuen wir uns natürlich über jeden To-Do-Cast-Fan, der da vorbeischaut oder die da mal einen Kommentar oder ein Hallo hinterlässt. Da würden wir uns sehr freuen.
Absolut. So, dann lass uns loslegen. .NET Aspire, ich hatte es gerade in der Intro schon gesagt, neues Announcement von Microsoft, kam Blogpost ungefähr gleichzeitig jetzt zur großen Technologiekonferenz, die Microsoft vor auch 2 Wochen abgehalten hat. Und da wurde das neue Framework bzw. die Ergänzung von .NET um .NET Aspire vorgestellt. Und ich habe mir das ganze Thema mal in dem Blogpost durchgelesen. Das ist ein sehr langer Blogpost, weil anscheinend da die Program Manager sich überlegt haben, wir machen nicht einen Blogpost, um das anzukündigen und dann noch einen Blogpost, um tiefer ins Detail zu gehen, sondern wir haben alles in einen Blogpost gepackt. Dementsprechend ist der sehr lang. Wir verlinken euch den auch. Und ich habe, nachdem ich ihn einmal komplett gelesen hatte, hatte ich den Anfang schon wieder vergessen, habe gedacht, ich lasse mir das mal durch ChatGPT zusammenfassen, habe mir da eine kleine Zusammenfassung erstellen lassen. Fand ich jetzt persönlich qualitativ nicht so toll und von daher habe ich gedacht, ich lasse mir das nochmal von einem Cloud-Native-Profi erklären und habe gedacht, wir beiden sprechen mal im Podcast über .NET Aspire. Ich bin ja auch ein alter .NET-Developer und daher finde ich das ganz spannend. Ich bin aber nicht so tief in dem ganzen Cloud-Native-Thema drin wie du und ich glaube, da kannst du mir ein bisschen was zu erzählen. Warum brauchen wir das eigentlich? Weil ich kann doch jetzt schon Cloud-Native-Applikationen mit .NET Core bauen. Und ganz viele machen das. Sie bauen .NET Core-Applikationen, containerisieren das, packen das auf Kubernetes, haben da Container-Orchestrierung dahinter liegen, die Kommunikation zwischen den Services läuft. Warum brauche ich jetzt .NET Aspire und was hat sich Microsoft dabei gedacht?
Also erstmal ehrt mich das natürlich sehr, dass du hier auf einmal sagst, das hat hier einen qualitativen Anspruch, dieser Podcast.
So, wir versuchen es.
Du bist mit den Ergebnissen von ChatGPT nicht zufrieden, hast gesagt, ich hol's dir mal Qualität ab. Das ehrt uns hier natürlich. Zum Zweiten muss ich dich bitten, aufhören zu sagen, dass das Ding .NET Core heißt. Das heißt nämlich gar nicht mehr .NET Core. Ich weiß, also ich...
Also, Dinge bleiben halt hängen, ne? Man wird die Sachen nicht los. Ja,
das hieß ja mal .NET. Dann haben sie sich, also irgendwie bis, also das hieß aber .NET Framework bis zur Version .NET 4.7, 8, irgendwie sowas?
8, ja, 4.8, glaube ich, 2022 war das. Ja.
Und dann hat man immer gesagt, wir schreiben das alles neu, wir machen das Cross-Plattform, wir nennen das jetzt .NET Core und dann gab es dann irgendwie, also die wirklich stabile Version war dann irgendwann .NET Core 3, die gab es dann relativ lange und da hat man sich gedacht, okay, wenn das aber 3.1 heißt oder sowas, dann verwechseln das die Leute mit dem .NET Framework 3.1 und deswegen nennen wir das hier .NET Core. Und seit, glaube ich, .NET 5 heißt das wieder alles .NET 5 und dieses Core-Ding fällt weg. Allerdings weiß jeder, was man meint, wenn man sagt .NET Core, dann meint man eben das neue .NET, die Cross-Plattform-Variante von .NET. Heißt aber eigentlich nicht mehr .NET Core, heißt aber, man findet in der Hälfte der Blogposts noch den Namen .NET Core, in der anderen Hälfte der Blogposts den Namen .NET, muss man trotzdem gucken, ob jetzt die neue oder alte Version gemeint worden ist.
Ja, ich finde das persönlich verwirrend, wenn du sagst, ich entwickle mit .NET, ne? Weil ich habe noch kenne ganz viele Unternehmen, die entwickeln mit .NET, aber die entwickeln tatsächlich noch alte Legacy .NET Framework Applikationen weiter, weil die halt einfach existieren. Und wenn du dann einfach sagst, ich entwickle mit .NET, ist halt die Frage, wo bist du denn eigentlich unterwegs? Ich meine, .NET als Plattform gibt es seit über 20 Jahren, ne? Und wurde von Anfang an irgendwie mit der Idee einer Cross-Plattform-Technologie entwickelt, hat aber größtenteils auf Windows Erfolg gehabt und erst mit .NET Core ist das ganze Cross-Plattform-Thema erstmal wirklich gelandet. Und jetzt mittlerweile sind wir bei .NET 8, glaube ich. Mhm. Und da gibt es halt immer mehr Ergänzungen und Erweiterungen und jetzt eine Cloud-Native-Ergänzung mit .NET Aspire.
Genau. Warum hast du das denn nicht von Bing zusammenfassen lassen? Das ist doch irgendwie Microsoft näher. Das hätte dir doch wahrscheinlich bessere Ergebnisse geben müssen als ChatGPT.
Ja, ich probiere im Moment ein bisschen rum mit den ganzen KI-Themen und ich habe mir halt so eine ChatGPT Pro-Subscription geholt und jetzt variiere ich immer so ein bisschen, ja. je nach Use Case, ne? Mal ChatGPT, mal Bing Chat. Wobei Bing Chat heißt bald Copilot, habe ich mir sagen lassen, wer die
natürlich. Die haben unseren Podcast
Announcement verfolgt hat.
Okay. Die Jungs haben recht, das heißt alles Copilot bei uns.
Ja.
Achso. Der feine Herr hat eine Pro-Subscription bei OpenAI. Ich glaube, das kann sich aber lohnen.
Ja, das lohnt sich schon, weil da hast du zum einen halt direkte Integration in Services wie zum Beispiel Internet Lookup oder Bildgenerierung und du hast halt Zugriff auf GPT-4. Also sind schon so ein paar Dinge drin, die wirklich auch Mehrwert stiften.
Warum nicht zeigen, wenn es einem gut geht?
Vielen Dank für den Kaffee an dieser Stelle.
Genau, also zum Thema .NET Aspire. Ist zum Glück jetzt nicht wieder ein eigenes Framework oder irgendwie sowas, sondern das ist, wie du eben schon gesagt hast, Teil von .NET 8. Und es widmet sich eigentlich einem Problem, was man vor allem hat, wenn man Cloud-Native entwickelt, was auch immer das genau heißt. Und im Prinzip, wenn man, also eigentlich heißt es das ja, dass man Microservices schreibt oder einfach viele Komponenten seiner Anwendung hat, die dann irgendwie in einem gewissen Zusammenspiel funktionieren müssen. Und da gibt es eben Herausforderungen, wenn man das programmiert, vor allem, wenn man das einfach mal lokal starten will. Weil ich habe vielleicht nicht nur mein Projekt, in dem ich gerade arbeite, sondern auch noch zwei, drei andere Microservices irgendwo. Dann habe ich vielleicht noch eine externe Third-Party-API, dann habe ich vielleicht noch eine Datenbank, die ich anspreche, dann habe ich noch einen Cache, den ich irgendwo hinstelle und noch irgendeinen Docker-Container, den ich mir reingezogen habe, weil ich keine Ahnung. Wie du eben gesagt hast, vielleicht das ganze Thema Permissions oder sowas auslagern. Dann habe ich mir den Spaceblocks Docker Container noch mit reingezogen. Auf jeden Fall hat meine Anwendung natürlich irgendwie so verschiedene Komponenten. Und in der Vergangenheit war es halt dann immer relativ herausfordernd, vor allem für Developer, die jetzt irgendwie neu zu so einem Projekt hinzukommen, den ganzen Klumpatsch lokal mal irgendwie ans Laufen zu kriegen. Und das ist zum einen deswegen herausfordernd, weil ich natürlich viele Dinge einzeln starten muss. Kleine .NET-Welt, wenn alles C-Sharp ist, kann ich das auch irgendwie alles gemeinsam starten, aber dann muss ich gucken, dass ich vielleicht vorher diesen Docker-Container hier vorne starte, wo mein Redis-Cache drin läuft, den ich normalerweise in einem Cloud-Deployment vielleicht woanders ausgelagert hätte. Dann muss ich gucken, dass diese ganzen Microservices sich gegenseitig finden. Das heißt, ich muss schauen, unter welcher URL laufen die denn. Also wenn ich es lokal starte oder üblicherweise Localhost und dann irgendein Port. Die muss ich dann natürlich alle irgendwie einmal verdrahten. Idealerweise laufen die natürlich oft bei jedem Developer auf dem Rechner auf dem gleichen Port, aber vielleicht ist ja der eine Port schon blockiert und dann nimmt sich das .NET Framework automatisch einen anderen Port und dann ist das wieder, dann muss ich das wieder in der Config von den Services, die mit dem Service kommunizieren müssen, anpassen und so weiter. Und diesem Thema und noch ein paar anderen Themen, da kommen wir gleich nochmal zu, also so ein paar Best Practices in dieser Welt, hat sich .NET Aspire angenommen, indem sie einfach einen neuen Projekttypen in .NET einführen. Also für alle, die jetzt keine C-Sharp-Programmiererinnen und Programmierer sind, mag das alles gerade irgendwie ein bisschen weit weg sein. Deswegen wird heute eine sehr .NET-C-Sharp-lastige Episode werden. Aber was eben passiert ist, ich kann ja verschiedene Projektarten haben in .NET. Ich kann eine Konsolen-Applikation schreiben, wo ich dann keine UI habe. Ich kann ja eine native Desktop-Applikation schreiben, wo ich eine native Desktop-UI habe. Ich kann eine Web-App schreiben, ich kann eine API schreiben, wo ich dann einfach so eine REST-Schnittstelle bekomme, bla bla. Und das sind alles verschiedene Projekttypen in .NET. Und jetzt gibt es eben
Wenn ich jetzt irgendwie auf der Kommandozeile unterwegs bin, das, was ich kriege, wenn ich .NET New mache oder wenn ich in Visual Studio unterwegs bin, wenn ich sage File New Project und dann kann ich da eine verschiedene Projekttypen auswählen.
Genau, und da gibt es eben einen neuen Projekttyp und der heißt jetzt .NET Aspire. Und in dem kann ich meine ganzen Verknüpfungen pflegen und dieses Projekt starte ich dann auch letztendlich. Das heißt, ich kann da, das ist relativ leichtgewichtig, ist wahrscheinlich nur eine einzige .cs-Datei drin, also C-Sharp-Datei drin. Und da steht dann einfach, ich habe einen sogenannten Builder, der meine komplette Applikation zusammenbaut. Und an diesem Builder registriere ich dann meine ganzen Abhängigkeiten. So ein bisschen ähnlich wie die Dependency Injection Folge, die wir vor zwei Folgen gemacht haben. Registriere ich daran, hey, pass auf, ich habe die drei Apps. Zwei davon sind vielleicht .NET-Projekte, eine dritte davon ist irgendein Third-Party-Container. die zwei Apps hier vorne, die müssen mit der dritten App da unten kommunizieren. Also, und das registriere ich einfach. Und die vierte hier hinten, die muss übrigens noch auf einen Redis-Cache-Docker-Container zugreifen. Und was dann im Hintergrund passiert ist, wenn ich das Projekt starte, fahren diese ganzen Docker-Container hoch und es wird im Hintergrund mit Magic werden dann zum Beispiel die Connection-Strings von dem Redis-Cache in die Environment-Variablen von dem anderen Container rein injiziert, der das braucht. Oder die URLs, die die einzelnen Services haben, werden in Environment-Variablen hinterlegt von den Services, die mit den Services kommunizieren müssen, die diese URLs haben und sowas. Also das wird im Hintergrund einfach alles so ein bisschen zusammengebastelt. Für mich als Developer ist es aber einfach ein Projekt, was ich starte und was dann hoffentlich alle anderen mit hochzieht.
Aber Magic ist jetzt deine Wortwahl, das steht jetzt nicht so in dem Blogpost oder arbeiten genau, die offiziell mit Magic.
David Fowler ist da so ein bisschen der treibende Kraft dahinter. Der macht schon verrückte Dinge mit .NET, die stark an Magic rankommen, aber das war tatsächlich jetzt Robin Manuel GPT, was da Magic verwendet hat. Das ist natürlich einfach, hinten bauen die das zusammen, aber ich sag halt gerne Magic, weil das einer meiner Kritikpunkte nachher sein wird, weil ich das manchmal nicht so ganz durchsichtig finde, wie das dann da jetzt funktioniert. Das ist mir nicht ganz klar, wie jetzt zum Beispiel jetzt die Environment-Variable heißt, die denn da injiziert wird. Und witzigerweise kann ich natürlich auch auf der anderen Seite bei dem Service dann der jetzt diesen referenzierten Service verwendet, einfach nur sagen, benutze diesen referenzierten Service und der weiß dann automatisch, welche Environment-Variable er sich im Hintergrund anschauen muss, weil die ja hoffentlich von diesem Aspire-Projekt automatisch gesetzt wurde. Also dieses ganze Plumbing passiert alles im Hintergrund, was ja auch das Versprechen ist, dass ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Aber wie so oft bei solchen Technologien läuft das wahrscheinlich ganz wunderbar, solange das großartig funktioniert. Wenn es aber nicht funktioniert, dann wüsste ich jetzt spontan nicht, wo ich suchen müsste, weil ich ja gar nicht weiß, also müsste ich ja im laufenden Container schauen, wie sind denn die Environment Variablen, die da gesetzt wurden, welche werden denn herangezogen, um die Connection aufzubauen. Deswegen so Magic ist bei mir immer so ein bisschen negativ behaftet tatsächlich in der Softwareentwicklung.
Ja, also was ich jetzt so in der Idee super cool finde, ist halt, dass es genau dieses Problem adressiert, dass ich in solchen Cloud-Native-Applikationen meistens in unterschiedlichen Technologie-Stacks unterwegs bin, unterschiedliche Services in unterschiedlichen Technologien habe und auch externe Abhängigkeiten mit reinziehe. Und die kann ich dann direkt während der Entwicklungszeit einfacher integrieren. Weil gerade als .NET-Developer, der in Visual Studio arbeitet, also in dem großen Visual Studio auf Windows, bin ich es ja gewöhnt, dass ich einfach so ein F5-Debugging machen kann, dass ich halt einfach starten kann und die ganze Applikation mit allen ihren Abhängigkeiten wird hochgefahren und ich kann dann debuggen, testen, gucken, wie es funktioniert, kann meinen Test laufen lassen etc. Das bin ich vielleicht auf anderen Plattformen nicht so gewohnt oder auch wenn ich irgendwie .NET-Developer bin, der vielleicht nicht auf Windows mit dem großen Visual Studio unterwegs ist, bin ich das vielleicht auch nicht so gewöhnt. Aber ich glaube, gerade wenn ich aus dieser .NET-Welt auf Windows komme, dann ist das halt eine Erwartungshaltung auch, die Microsoft dort natürlich auch versucht zu bedienen, dass ich wirklich dieses einfache Debugging haben kann und tatsächlich dann alle Abhängigkeiten mit hochstarten kann, die ich brauche, um meine Anwendung dann auch zu testen. Und ich hatte gesehen in diesem Announcement, da gibt es halt dann auch so ein Developer-Dashboard, was automatisch auch im Hintergrund gestartet wird. Das heißt, ich habe dann auch eine Möglichkeit, so ein gewisses Monitoring zu machen und zu sehen, okay, welche Komponenten habe ich da eigentlich jetzt alle und wie interagieren die miteinander?
Ja, genau, das kommt nämlich noch durch eine zweite Komponente von .NET Aspire dazu. Sie haben einmal diese zentrale Registry, wo ich alle meine Abhängigkeiten registriere. Und dann haben Sie ja auf der Komponentenseite, die diese Abhängigkeiten darstellen, halt auch dieses, hey, jetzt benutze diesen Redis Cache, der da reingezogen wurde, jetzt benutze diese App. Und da sagen die quasi, wir haben direkt dieses Benutzen der App, was ich mit einer Zeile Code oder dieser Benutzen dieser Abhängigkeit, was ich mit einer Zeile Code in .NET Aspire bauen kann. Da haben sie Best Practices reingepackt, die natürlich anpassbar sind, aber die ja von dieser Cloud-Native-Welt schon sehr weit verbreitet sind. Zum Beispiel ist dann da automatisch ein Tracing integriert. Können wir auch mal eine eigene Folge zu machen, was genau Tracing ist, aber ich kann dann halt im Prinzip nachvollziehen, von wo bist du, also ein kompletter Call, so ein API-Request, der über mehrere Services hinweg geht, den kann ich dann wirklich in so einem Dashboard sehen. Da haben sie Logging drin, da haben sie Metriken mit eingebaut, da haben sie Retries mit eingebaut. Was mache ich, wenn der Service nicht erreichbar ist? Versuche ich einfach in einer halben Sekunde nochmal. Und wenn er da nicht erreichbar ist, vielleicht in zwei Sekunden nochmal. Und wenn er dann immer noch nicht erreichbar ist, dann fail ich erstmal einen Request. Also sie haben ganz viele so auch Health-Checks schon mit reingebaut. Also wenn ich einen Redis-Cache verwende, möchte ich, dass meine Applikation von sich selber nur sagt, dass sie gesund ist, wenn sie den Redis Cache erreichen kann. Und das sind alles Dinge, die konnte man natürlich vorher alles per Hand bauen. Aber weil das alles automatisch mitkommt, können sie mir natürlich auch direkt ein Dashboard bereitstellen, wo ich alle Services sehe, die ich in meiner Anwendung habe, weil ich habe die ja an einer zentralen Stelle registriert. Können mir ein Dashboard bereitstellen, wo ich alle Calls zwischen allen Anwendungen sehe, weil ich habe ja Tracing mit eingebaut. Können mir ein Dashboard darstellen, wo ich sehe, ob meine Applikationen gesund sind, weil ich habe ja Health Checks automatisch mit eingebaut. Und das sind, ne, so Dashboards, das ist nichts Neues, das geben mir auch ganz viele Tools, die es online gibt, mit. Also Microsoft hat selber auch in der Azure-Welt sowas wie Application Insights, wo ich das sehen kann. Mhm. Aber dieses Dashboard läuft eben lokal und relativ easy und es hat eben all diese Best Practices schon fertig eingebaut. Und ich kann die anpassen, also ich kann in dieser Aspire-Welt auch noch ein weiteres .NET-Projekt hinzufügen, wo ich einfach nur diese Best Practices, Service Defaults nennen die das, definiere. Und dann verwenden das alle meine Projekte. Das heißt, ich kann einfach sofort sagen, hey, ich möchte, dass alle Projekte Retries drin haben, Circuit Breaker mit drin haben, Tracing auf folgende Art und Weise machen, vielleicht mit der und der Technologie und so. Also versuchen das schon sehr einfach zu machen. Und das mit dem Dashboard ist natürlich sehr cool, weil ich dann für meine lokal laufenden Applikationen sofort eigentlich alles im Blick habe.
Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Cloud-Native-Applikation bauen möchte, die halt in Containern läuft und im Kern auf .NET basiert, dann ist das für mich sehr sinnvoll. So wie sich das mir jetzt darstellt aus dem, was ich gelesen hatte und deinen Beschreibungen, ist es jetzt wahrscheinlich nichts, was ich so ohne weiteres für meine existierenden Anwendungen übernehmen kann, weil ja wirklich eine sehr tiefe Integration dieser Komponenten ist. Oder kann ich das auch relativ einfach in meine existierende, das heißt, ich habe existierende Services und die übernehme ich dann in diese neue Projektform und kann dann die entsprechenden Aspire-Komponenten dann reinziehen und dann meine Anwendung quasi in diesen neuen Projekttyp konvertieren, um sie dann in Zukunft weiter einfacher weiterentwickeln zu können.
Ja, doch, das geht schon. Weil das Einzige, was eigentlich wirklich hinzukommt oder was sich ändert, ist dieser neue Projekttyp. Das habe ich noch ein einziges Mal dann in meinem kompletten Solution, heißt das in der .NET-Welt, dieses Aspire-Projekt. Und die anderen Projekte, die bleiben aber eigentlich so, wie die sind. Das heißt, für die gibt es keine neuen Projekttypen. Also wenn ich aus der .NET-Welt und C-Sharp-Welt komme, wenn ich eine Web-App baue, ist das üblicherweise ASP.NET. Das bleibt genauso, wie es ist. Das Einzige, was sich da halt ändert, ist, dass ich mir diese .NET Aspire-Pakete mit dazu hole und dann vielleicht die Initialisierung ist wahrscheinlich auch eine Doppelung, aber die Initialisierung dieser Services, die würde ich wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise machen. Den einmaligen Verbindungsaufbau zu meiner Datenbank, zu meinem Redis Cache und so weiter, da müsste ich wahrscheinlich dann jeweils eine Zeile Code einfach ersetzen durch das, was aus diesen Aspire-Paketen kommt. Den Rest meiner Logik sollte das aber eigentlich nicht beeinflussen.
Diese Aspire-Pakete, kurz eine Frage noch, die Aspire-Pakete, das sind ganz normale NuGet-Komponenten, das heißt, ich kann das dann einfach
NuGet-Packages, genau.
Die als NuGet-Packages hinzufügen und dann meine Anwendung darum ergänzen.
Genau. Aber du hast eben schon einen wichtigen Punkt gesagt, und das ist auch mein zweiter Kritikpunkt daran. Du hast ja gesagt, in so einer bunten Microservices-Welt, die einen .NET-Fokus hat. Und .NET Aspire, wie der Name sagt, ist halt .NET-only. Ich kann zwar andere Container integrieren, das heißt, ich kann jetzt natürlich auch meinen Python-Code schreiben, den containerizen und in das gleiche Repository legen, wenn ich das denn möchte. Ne, wir haben ja mal eine Folge gemacht, Monorepos, Multirepos, was ist da besser? Da gibt es einfach verschiedene Geschmacksrichtungen. Aber das ist wirklich nur zum Starten und zum Attachen des Debuggers an diese .NET-Services. Das heißt, wenn ich ohnehin vielleicht alles in .NET schreibe oder die meisten Dinge in .NET schreibe, kann das sehr sinnvoll sein. Wenn ich jetzt aber durch einen ganz bunten Blumenstrauß habe an Anwendungen, ich habe ein bisschen was in Go geschrieben, also ich jetzt nicht, weil ich lerne ja natürlich noch Go, aber jemand hat ein bisschen was in Go geschrieben, jemand hat ein bisschen was in Python geschrieben und so weiter. Wenn ich da so einen ganz bunten Blumenstrauß habe, dann sind diese Integrationen und diese Best Practices und alles natürlich nur für die .NET-Welt da, weil das alles .NET-only ist. Das heißt, es kann sehr einfach sein, wenn alles .NET ist. Wenn jetzt eine Sache vielleicht nicht .NET ist, würde ich es vielleicht noch mit reinnehmen. Wenn ich jetzt einen ganz bunten Blumenstrauß habe, weiß ich nicht, ob ich da nicht auf andere Technologien setzen würde. Weil ich habe so Geschichten wie Retries, Best Practices, Kommunikation mit irgendwelchen Services, ja zum Beispiel auch in Dapper. Dapper haben wir auch mal eine Podcast-Folge zugemacht. Ist im Prinzip so ein Sidecar-Container, den ich einfach neben alle meine anderen Container jeweils einen hinstelle. Und anstatt direkt mit der Datenbank zu kommunizieren, kommunizieren diese Services dann, egal in welcher Programmiersprache sie geschrieben wurden, mit dem Dapper-Container, der ist entsprechend konfiguriert, hat diese Best Practices drin, Und der kommuniziert dann für mich weiter und der kann auch also Service-to-Service-Discovery machen. Man kann auch Dapper und .NET Aspire verbinden, aber du siehst schon, wenn das irgendwie, wenn das jetzt irgendwie ganz komplex wird oder ganz viele verschiedene Services sind, dann weiß ich nicht, ob ich das im aktuellen Stand, wo das noch, es ist alles noch in Preview, muss man dazu sagen, sie sammeln auch gerade noch viel Feedback ein, aber ob ich das dann für so sinnvoll erachten würde, es sei denn, ich sage natürlich, pass auf, ich habe hier mein eines Projekt, meinen einen Microservice, der ist in .NET geschrieben und für den baue ich das alles in .NET Aspire auf und mein Python Microservice ist aber vielleicht in einem völlig anderen Team, in einem völlig anderen Projekt, die brauchen diesen ganzen Aspire-Kram gar nicht, die müssen halt mit irgendeiner anderen Python-nativen Technologie schauen, wie sie diese Best Practices und Service Discoveries sich reinfügen. Dafür wäre es dann natürlich wieder sinnvoll, das kann natürlich dann jedes Team so ein bisschen für sich entscheiden, ist glaube ich sehr Use-Case-spezifisch.
Aber das läuft ja alles so ein bisschen darauf hinaus, dass ich den größten Mehrwert aus dieser Technologie ziehe, obwohl jetzt .NET an sich irgendwie Cross-Plattform ist. Ich kann es auf allen Plattformen entwickeln, ich kann verschiedene Tools nutzen, es zu entwickeln. Den Mehrwert ziehe ich daraus oder kann es eigentlich nur nutzen, wenn ich das große Visual Studio auf Windows verwende. Das heißt, ich bin schon mal Windows-Developer und verwende Visual Studio. Und im Idealfall verwende ich vielleicht auch noch die Microsoft Cloud. Ich habe in dem Blogpost gelesen, da sind irgendwelche Deployment-Templates kommen mit fürs Deployment in Microsoft Azure. Ist das auch etwas, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache zwar .NET, aber bin jetzt auf dem Mac unterwegs und deploy das Ganze in AWS und habe da meine Kubernetes-Cluster laufen. Habe ich dann auch immer noch die gleichen Mehrwerte oder ist das etwas, was tatsächlich eher für dann meine Windows-fokussierten Kolleginnen und Kollegen
interessant ist? 100%, ich habe genau die gleichen Mehrwerte. Also es hat eigentlich mit Visual Studio nichts zu tun, also mit dem großen Windows Visual Studio, sondern es ist wirklich ein .NET integriertes Tool und es erweitert jetzt auch nicht das Tooling von Visual Studio, sondern das Einzige, was Visual Studio mir wirklich gibt, ist einfach diese Projekt-Templates. Die kann ich aber auch auf der Kommandozeile mit .NET New aufrufen. Mhm. Und es ist generell .NET. Und egal auf welcher Plattform ich das ich programmiere und auch tatsächlich egal in welche Plattform ich es rein deploye, denn auch einer meiner Kritikpunkte, was .NET Aspire, also was heißt Kritikpunkt, der Fokus von .NET Aspire ist wirklich die lokale Entwicklung, das lokale Hochspinnen von diesen Services und natürlich habe ich diese Best Practices wie diese Retries und so, die habe ich halt immer, aber dieses Verbinden, dieses Zusammenstecken von meinen Services, wo kommen die denn her? Wo weiß ich denn, wo die laufen? Das ist auf lokale Entwicklung fokussiert. Denn was mir .NET Aspire jetzt nicht gibt, außer, also out of the box nicht gibt, ist überhaupt irgendeine Deployment-Möglichkeit in die Cloud oder als Kubernetes-Manifest oder als Helm-Chart. Ich bekomme, wenn ich das .NET Aspire-Projekt kompiliere, ein sogenanntes Manifest, einfach mal so eine manifest.json-Datei. Und da steht alles drin. Da stehen alle Services drin, die ich registriert habe, alle Dependencies, die ich brauche. Da steht drin, wie die zusammenhängen müssen. Und da hat Microsoft jetzt ein Projekt draus gebaut, nochmal gesagt, okay, pass auf, wir können dieses Manifest nehmen und das kannst du einfach in die Azure Cloud reinschmeißen und wir wissen dann Bescheid. Das können vielleicht andere Cloud-Provider nicht. Aber ich müsste jetzt entweder ein Community-Projekt starten, wo ich sage, ich nehme das Manifest und baue aus den Informationen, die ich jetzt habe, daraus Kubernetes-Ressourcen zusammen oder Helm-Charts zusammen oder irgendwelche anderen Deployment-Methoden zusammen. Das kommt jetzt zumindest noch nicht out of the box. Das muss ich selber bauen.
Okay. Das heißt, es liegt einfach daran, dass jetzt das Ganze von Microsoft initiiert wurde, dass jetzt viele der Komponenten, die ich habe, dann erstmal auch vielleicht nur für Azure zur Verfügung stehen, irgendwie was Storage betrifft. Aber es hindert jetzt nicht niemanden daran, entsprechende Komponenten auch für andere Cloud-Plattformen zu entwickeln. Ja,
das ist komplett offenes System.
Okay, das heißt, die Anzahl der Komponenten ist halt jetzt noch überschaubar, weil wir sind noch in der Preview-Phase und vieles ist sehr Microsoft-orientiert, weil das über die Microsoft-Teams kommt. Aber perspektivisch soll das eine offene Plattform in alle Richtungen werden.
Genau, und man ist auch komplett frei erweiterbar. Also kann jetzt, ne, wenn AWS jetzt sagt, sie wollen für ihren Storage-Container da eine Extension schreiben, dann können sie es einfach als NuGet-Paket auch zur Verfügung stellen. Also das, klar, ne, also Microsoft hat, das muss man ein bisschen unterscheiden, also theoretisch, ne, .NET ist ja eigentlich eine komplette Community-Technologie, kommt ja eigentlich nicht von, also kommt zwar von Microsoft, gehört aber nicht Microsoft. Für dieses .NET Aspire hat Microsoft aber halt eigene Developer-Teams zur Verfügung gestellt, um das halt zu bauen und jetzt auch eben in die .NET-Community zu spenden. Aber natürlich haben die dann so ein bisschen ihren Touch und natürlich funktioniert das am besten mit ihrer Cloud. Klar, ich meine, ist ja auch fair, die haben das ja auch gebaut, die wollen auch was davon haben, aber am Ende ist das ein offenes Projekt, wo jeder seinen Service anbinden kann. Den letzten Punkt, den ich allerdings habe, ist, es gibt ja schon so eine Technologie, die das alles irgendwie zusammensteckt. Die ist dann containerorientiert und das ist Docker Compose. Das ist das, was ich in all meinen Projekten verwende, um lokal einfach alles mal zu starten. Ich kann ja heute schon in einer Docker Compose-File sagen, pass auf, mein Projekt, das besteht aus diesen 5 Containern und der Container muss bitte warten, bis der andere Container gestartet ist und als Connection String nimmst du bitte die URL von dem Container hier oben und auch über Docker Compose finden sich die Container gegenseitig. Das heißt, wenn ich alles eh als Container starte, dann kann ich das auch mit bestehenden Tools wie Docker Compose machen und bin dann komplett technologieunabhängig. Klar, dann muss ich auch im Container debuggen, was manchmal ein bisschen komplizierter ist, manchmal auch ein bisschen länger dauert. Also ich habe performance-technisch, ich auf meinem Rechner, schlechtere Erfahrungen gemacht, im Container zu debuggen, wie direkt lokal laufenden Prozess auf meiner Maschine zu debuggen. Dafür ist es halt dann eben komplett technologieabhängig. Was das aber natürlich nicht macht, sind diese ganzen Best Practices mit reinzugeben, diese ganzen Service Discoveries und Health Checks und Retries. Und ich glaube, genau da spaltet sich das ein bisschen für mich. Für mich persönlich ist dieses eine .NET-Projekt, was mir alles hochzieht, gar nicht so interessant. Was ich ja viel spannender finde, sind diese opinionated, fertig definierten Integrationen, die über diese NuGet-Pakete kommen, wo einfach jemand sagt, pass auf, wenn du jetzt einen Redis-Cache anbinden willst, ist das die beste Art und Weise, weil da sind Retries drin, weil da sind Health-Checks drin, blablabla. Das haben sich viele Unternehmen, vor allem größere Unternehmen, eh schon selber gebaut, solche Best Practices. Mhm. Und jetzt sind die eben Teil dieser .NET-Welt und man kann einfach die fertigen nehmen oder doch durch seine eigenen Kniffe ergänzen. Aber ich glaube, dass das für mich persönlich der deutlich spannendere Teil ist. Wenn ich aber auch rein in der .NET-Welt unterwegs bin und sage, ich habe das eh alles irgendwie lokal, würde ich das gerne einmal hochfahren, dann kann man sich bestimmt auch gut mal den anderen Teil angucken, der das alles gemeinsam hochzieht.
Klasse. Ich glaube, wir werden das Ganze weiter verfolgen. Hat es ja vorhin gesagt, aktuell ist es noch in der Preview, ist noch ganz am Anfang. Mhm. Und zumindest ich habe noch gar keine Hands-on-Erfahrung damit machen können. Ich weiß nicht, ob du es dir schon wirklich praktisch anschauen konntest, aber ich glaube, das kommt dann jetzt in den kommenden Monaten, wenn man die ersten eigenen Applikationen mal damit testet. Und dann werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt, in welche Richtung Microsoft das treibt. Und dann können wir auch gerne auch noch zu gegebener Zeit mal ein Update zu dem ganzen Thema geben, wenn es euch interessiert.
Es ist auf jeden Fall auf viel Interesse gestoßen. Also es wurde ja, ne, du hast ja schon gesagt, vor 2 Wochen auf der .NET Conf, also auf der eigenen Developer-Konferenz da von .NET vorgestellt. Und da gab es auf jeden Fall viel Interesse an dem Thema und es gibt jetzt irgendwie super viele Leute, die das gerade mal ausprobieren. Ich habe auch schon ein paar YouTube-Videos irgendwie gesehen von Leuten, die das mal machen. Also ich glaube, zumindest wird sich's angeschaut und verwendet oder es ist halt auch einfach nur ein Vorschlag, wie man dieses komplexe Problem lösen kann, ganz viele Komponenten zusammenzuführen. Ich denke aber, da wird die Zeit und auch die Adaption an andere Clouds und Technologien zeigen, wie viel Zukunft das hat. Mein ganzes Unternehmen darauf wetten würde ich jetzt nicht, aber für einzelne Projekte sich das mal anzuschauen, schadet auch nicht, weil man es auch im Zweifel, wenn es dann irgendwie nichts ist, auch wieder ausbauen kann.
Ja, ich meine, es ist relativ früh, aber man sieht schon jetzt, es kriegt eine gewisse Traction, wenn man sich das GitHub-Repo anschaut. Ne? Ich glaube, schon fast 2000 Stars drauf. Das heißt, die Leute gucken sich das an, einige Forks drauf. Das heißt, Entwicklung findet statt. Die Leute wollen da Dinge auch beitragen. Von daher, ich finde, das ist ein positives Zeichen, wenn man wirklich sieht, dass auch wirklich der Source-Code da von den Leuten auch genutzt wird und nicht ein paar Leute es einfach nur ausprobieren, sondern die Leute auch aktiv reinschauen, wie ist das Ganze implementiert, wie kann ich beitragen, wie kann ich das Ganze ergänzen. Von daher bisher, glaube ich, geht es in die richtige Richtung. Mal schauen, wie es dann wirklich auch in der Praxis landet, wenn es dann soweit ist, dass wir es quasi als stabil klassifizieren können und die Leute es dann wirklich auch in Produktion einsetzen.
Genau. So, wie hat dir die Zusammenfassung gefallen? Besser als ChatGPT und OpenAI? Also zumindest war sie länger. Ich weiß nicht, ob sie länger gedauert hat, weil ich glaube, also je nachdem, wie busy die AI ist, dauert das ja auch irgendwie relativ lange mittlerweile.
Nee, auf jeden Fall sehr gut. Und das Wichtige ist halt, wenn ich dir eine Nachfrage stelle, dann habe ich ein größeres Vertrauen, dass du mir dann eine korrekte Antwort gibst als ChatGPT. ChatGPT gibt mir zwar immer sehr schnell eine smart klingende Antwort, aber manchmal traue ich dem Ganzen nicht. Von daher, ja, vielen Dank für den tieferen Einblick und dass du dich auch noch mehr als ich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich hoffe euch auch, die ihr zuhört. Uns wird interessieren, sind solche Themen interessant. Ich meine, wir kommen beide vom Hintergrund so ein bisschen aus der .NET-Welt und dementsprechend liegt uns das nah. Wenn das etwas ist, was auch für euch, die uns zuhört, spannend ist, gebt uns gerne Feedback, gerne auf Spotify oder per E-Mail. Würde uns interessieren, ob wir auch in die Richtung weiterhin Themen ansprechen sollen oder ob ihr uns sagt, in der Breite .NET haben wir ohnehin nichts mit am Hut. Von daher bleibt uns weg damit. Das Feedback brauchen wir, um auch einfach die Themenauswahl richtig steuern zu können, damit es für alle auch interessant bleibt.
Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auch gerne einfach eine gute Bewertung da auf Spotify und auch auf Apple Podcast kann man ja irgendwie so Sternchen und Bewertungen hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr und wir freuen uns natürlich auch immer wahnsinnig, wenn ihr uns einen Kaffee oder wie in dieser Zeit einen Glühwein oder Punsch ausgebt. Oder wenn ihr auch zu eurem eigenen Kaffee die passende Nerd-Tasse haben wollt, dann haben wir auch da vielleicht auch was in unserem Shop für euch. Schaut da gerne vorbei. Links für beides, also für dieses Buy Me a Coffee und den Shop, findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt uns gar nicht mehr so viel über, als euch nochmal darauf hinzuweisen, dass nächste Woche der Livestream mit The Native Web stattfindet und die Woche danach ja schon die letzte Folge des Jahres ist und damit auch traditionell unsere große Weihnachtsfolge. Wir machen immer jedes Jahr am Ende eine Weihnachtsfolge, wo wir auch ein Gewinnspiel haben und ein paar Geschenke quasi für euch mitgebracht haben und das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt gerne dran.
Wir machen nie Gewinnspiele, wir machen Geschenke.
Stimmt, wir machen Geschenke. Das heißt, wir spielen hier die Weihnachtsengel und mit ein bisschen Glück werdet ihr beschenkt.
So machen wir das. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch auf unsere traditionelle Jahreszusammenfassung oder Highlights, die wir dann auch in der nächsten Woche schon mal mit Golo gemeinsam ein bisschen vorbesprechen werden. Auch wenn ihr Fragen an uns habt zu aktuellen Themen, kommt gerne in den Livestream rein. Das ist natürlich der große Vorteil eines Livestreams. Ihr könnt sofort mit uns interagieren und habt dann auch mit Golo noch einen weiteren Experten direkt im Livestream mit dabei und würde uns freuen, wenn viele von euch dann in den Livestream mit reinkommen und auch aktiv mit uns den Abend gestalten.
Dann macht's gut, habt eine gute Woche und schreibt ganz viel Code.
Bis dahin.